ein herzliches Hallo an alle Hörer da draußen zum neuesten Gamer-WG-Podcast. Heute dreht sich alles zu Ratchet & Clank, dem Spiel, zum Film, zum Spiel auf der PlayStation 2, dann auf die PS3 geportet in einem HD-Remaster, dann auf Film gebannt. Derzeit groß in den Kinos, wobei das auch groß gefloppt ist, der Film. Und jetzt auch eben mit einem Spiel zum Film. Noch einmal die Abenteuer wiederbelebt und neu niedergeschrieben von Ratchet & Clank auf der PlayStation 4. Und ja, das ist ein großartiges Hüpfspiel, was in der WG nicht so viel Liebe bekommen hat. Aber zum Glück hat es neben mir noch ein anderer gespielt, nämlich der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo liebe Hörer, hallo Maurice. Ja, Ratchet & Clank, ich sag's mal so, erhoffte Überraschungshit ist es geworden, den ich mir gewünscht habe. Denn Sunset Overdrive hat mir auf der Xbox One schon furchtbar viel Spaß gemacht und da waren ja auch die Insomniac Studios die Verbrecher beziehungsweise die Ersteller des Spiels für. Und ja, insofern hatte ich mir gehofft, dass man von diesem sehr modernen Gameplay in dem Spiel Ratchet & Clank, was ja quasi ein Klassiker ist, dann auch vieles wiederfindet. Und ja, also ich war sehr gespannt und wir werden jetzt gleich mal erörtern, ob da auch geliefert worden ist oder ob wir enttäuscht waren, würde ich sagen.
Ja, erstmal Frage an dich, Ratchet & Clank, hast du das damals auf der PS2 schon gezockt oder ist das mehr so dein Ersteinstieg in die Reihe gewesen?
Nee, also tatsächlich, auf der PS2 war das eines der wenigeren Spiele, die ich auf dem Gerät gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber das war damals, glaube ich, auch so eine Art Must-Have-Titel. Auf jeden Fall hatten wir den geholt und den habe ich lange mit meiner Frau zusammen gespielt. Wobei ich den, und das ist einer der großen Unterschiede, kann ich schon mal sagen, zum aktuellen Titel, als sehr, sehr schwer in Erinnerung hatte. Ich weiß gar nicht warum, aber da kann ich schon mal sagen, das Gefühl hatte ich jetzt tatsächlich auch bei dem aktuellen Titel dann nicht mehr. Fand ich sehr umgänglich, das Spiel.
Ja, ich habe den ersten, meine ich, auf der PS2 damals gespielt, aber nicht weit. Da hat mich das Backtracking gestört. Und irgendwann wurde es mir zu unübersichtlich mit den ganzen Planeten, wo ich hin muss und so weiter und so fort. Und ich habe dann alles andere eigentlich liegen lassen und bin jetzt nur auf den neuesten Teil aufgesprungen, weil mir die Technik so zugesagt hatte in den letzten Präsentationen. Ich glaube, in unserem letzten E3-Podcast hatte ich gesagt, wie beeindruckt ich bin von der visuellen Gestaltung des Titels. Und das ist auch immer noch eine Hausmarke, was da auf der PS4 abgeliefert wurde.
Auf jeden Fall. Also, ja, weiß ich nicht. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit der Grafik so ein bisschen anfangen vom Spiel?
Gerne, gerne. Denn das Spiel macht ja was Besonderes. Dadurch, dass es ein Lizenztitel ist, in Anführungszeichen, gibt es hin und wieder Clips aus dem Film zu sehen. Und hätte mir das nicht jemand gesagt, hätte ich das nicht geglaubt, weil das, bis auf das Kantenflimmern, was im Gameplay drin ist, dieses ganz minimale Rauschen an den Kanten.
Aber wirklich halt minimal, das muss man sagen. Also ich finde, genau. Ja, aber du, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Das ist halt da, weil das halt live gerendert wird. Aber das ist der einzige Unterschied, den man sieht zu den Filmsequenzen aus dem Film selbst. Und das ist bahnbrechend. Es ist unglaublich, wie gut das aussieht.
Ja, also ich war sogar der Meinung, dass die Filmsequenzen in Ingame-Grafik sind, bis ich das dann auch im Nachhinein, nachdem ich das Spiel schon längst fertig hatte, dann auch gelesen bzw. gehört habe, auch in einem anderen Podcast. Ich war fest davon ausgegangen, weil das eben so exakt gleich aussieht, dass es einfach in Spielegrafik gerendert, also live gerendert ist. Umso enttäuschender muss ich aber sagen, finde ich jetzt im Nachhinein, dass das Filmsequenzen sind und dass das auch noch exakt die gleichen Dinge sind, die man auch im Kinofilm sieht, den ich bisher noch nicht gesehen habe, wo ich mich frage, so, was soll das denn? Wieso machen die denn da exakt das Gleiche? Wird das irgendwie doppelt verwertet oder was ist der Sinn und Grund, warum man das so gemacht hat?
Ich glaube einfach, dass man derselben Story folgen kann, wobei man auch durchaus eigene Sequenzen für das Spiel erstellt hat. die erkennt man meistens daran, dass die Figuren starr dastehen und nur ihr Gesicht bewegen. Was dann beim zweiten Durchlauf, ich habe es zweimal durchgespielt, ziemlich erschreckend ist, der Kontrast. Die sehen immer noch super toll aus, die Zwischensequenzen, aber die Figuren bewegen sich so gar nicht. Und dann hast du auf einmal so einen Filmschnipsel drinne und der ist wundervoll animiert mit Kamerafahrten, Explosionen links und rechts und alle Figuren haben kleine Bewegungen drauf, um alles noch lebendiger wirken zu lassen. Und dann Schnitt wieder zu extra einer Cutscene für das Spiel erstellt, wo dann die Figuren steif dastehen und sich ansprechen.
Ja, geht gut hin und her, aber es sieht aus wie aus einem Guss. Zumindest war es mir so vorgekommen beim Spielen. Und überhaupt, ich finde, dass die Grafik rein von der Qualität her im Spiel mit zu den besten Titeln tatsächlich auf der PS4 gehört. Jetzt rein für solche animierten Sachen, aber auch insgesamt, also da ist so viel, was da los ist und die Weitsicht ist perfekt und das Spiel ist jederzeit flüssig, da hatte ich keine nennenswerten Frame-Drops oder ähnliches feststellen können. Das Ganze ist ganz großes Kino und auch eben, du hast Kantenflimmern angesprochen, das ist aber auch so weit im Hintergrund, finde ich gerade auch im Vergleich zu anderen Spielen, dass das wirklich so ausschaut, wie eben ein Spiel im Idealfall, glaube ich, aussieht.
Ja, dieses minimale Kantenflimmern ist mir auch erst aufgefallen, als mir, also ich musste auch darauf hingewiesen werden, dass die einige der Filmsequenzen halt, also Zwischensequenzen aus dem Film stammen. Und wenn du dann darauf achtest, merkst du, okay, das Spiel wird live gerendert, wenn ich spiele, ist klar. Und da ist dann so ein minimaler Grafiksprung nach unten, wo du dann halt wirklich an den Kanten merkst, okay, das hat nicht ganz den Feinschliff wie jetzt die Filmsequenzen, aber wirklich, das ist so minimal, da musste ich jemand drauf hinweisen. Das ist der helle Wahnsinn, anders kann man das nicht beschreiben. Und ich mag's auch, wie wir so die letzten 3-4 Jahre immer weiter weg sind von diesem grau-braun realistischen Look. Und bei Ratchet & Clank bietet sich das natürlich durch diese Comic-Optik an. Aber das ist ein Farbspektakel, was seinesgleichen sucht. Jeder Planet, den man besucht, hat seine eigene Farbgebung, seine eigene Flora und Fauna, die verrückt designt ist, aber auch seine eigene Farbgebung hat. Auf dem einen Planeten gibt's pinke Pflanzen auf orangem Hintergrund und auf dem anderen ist das alles Industrie und da haben wir dann auch den grau-braun roten Rost und auf dem nächsten Planeten ist das so ein Coruscant-Verschnitt, alles auf Hochglanz poliert, aber überall mit Parkanlagen, die wundervoll grün erstrahlen und dazwischen stehen halt Ratchet und Clank und die Gegner, die man bekämpft, die dann auch so farbenfroh und variantenreich sind, dass es einfach ein wahres Fest für die Augen ist.
Ja, am besten hat mir tatsächlich diese Wasserwelt gefallen. Da gibt's eine Welt, wo man sich sehr viel auf Inseln bewegt und auch mit so Art Floßen oder Booten sich übers Wasser bewegt. Die fand ich so am schönsten.
Das ist der einzige Planet, wo ich einen Glitch hatte, vermute ich mal. Nämlich auf diesen fliegenden Plattformen, auf denen man sich hin und her bewegt, ist mir das zweimal passiert, dass die doppelt gespawnt ist. Und dass sie dann so praktisch ineinander übergeflossen sind, was total komisch aussah. Und das ist der einzige Bug, den ich im ganzen Spiel hatte, und der ist mir, wie gesagt, zweimal passiert. Ansonsten hatte ich keinerlei Probleme mit dem Spiel. Du hast ja schon gesagt, die Framerate ist auch super flüssig. Einige beschweren sich schon wieder, dass es keine 60 sind, aber die 30 sind butterweich und ansonsten läuft das Spiel auch. Also ich hatte auch ansonsten keinerlei Probleme irgendwie mit dem Handling oder mit irgendwelchen größeren Bugs und Glitches.
Was ich vor allen Dingen an der Grafik im Spiel auch noch sehr mochte, ist, dass durch diesen sehr bunten Look das Ganze so eine positive, fröhliche Stimmung verbreitet. Man hatte irgendwie immer den Eindruck, man rennt gerade durch so eine Art Disneyland-Vergnügungspark, nur dass man da die ganzen Popcorn-Verkäufer auch noch umschießen darf. Also das ganze Monster-Design ist mit so viel Liebe zum Detail gestaltet. Typisch Ratchet & Clank eigentlich, wobei ich auch sagen muss, dass ich obwohl ich ja damals den ersten Teil gespielt habe und das ja angeblich das gleiche Spiel sein soll, kam mir das dann doch jetzt ganz anders vor. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie die Story ist ja scheinbar eh ein bisschen modifiziert worden und ich konnte mich jetzt im Nachhinein irgendwie an gar keine Parallelen mehr so wirklich erinnern, bis auf das eine Level, wo man auf diesen Bahnen und diesen Schienen so hin und her springt. Aber irgendwie, ja, vielleicht liegt es auch an der langen Zeit, ist jetzt ja doch schon etliche Jahre her, dass man da einiges vergessen hat. Aber so grundsätzlich war das für mich wie ein neues Spiel tatsächlich.
Ja, ich habe mir mal im Nachhinein Vergleichvideos angeschaut zum ersten und zu diesem Remake, Neuinterpretation. Und tatsächlich sind viele der Level 1:1 übernommen. Okay. Das hat mich auch überrascht. Allerdings ist der Maßstab kleiner im neuen Ratchet & Clank. Im ersten Ratchet & Clank hast du oft riesige Flächen. Der erste Planet, den man besucht, da ist so ein Kriegsfeld und da musst du den Bürgermeister retten. Also es ist 1:1 dieselbe Passage wie im Original, aber die Fläche ist kleiner. Das heißt, die Action ist näher zusammen und du hast nicht so enorme leere Laufflächen, wo du halt einfach ein leeres, großes Feld hast, sondern es ist alles ein bisschen enger geschnürt, was für einen besseren Spielverlauf sorgt. Ein anderes Beispiel wäre dieser große Kriegsplanet, wo gerade eine fette Schlacht tobt. Das ist im Original ein grüner Planet und im Remake ist das ein verschneiter Planet. Da hat man auch dieselben Passagen exakt 1:1 übernommen, aber dadurch, dass man halt das Ganze in den Winter gepackt hat oder auf dem Eisplaneten, hat das visuell ein komplett anderes Gefühl von der Stimmung her. Und so haben die da gut rumgetrickst, um die alten Level neu zu verpacken, dass sie sich frisch und neu anfühlen. Weil ich habe, wie gesagt, auch den ersten Teil nur gespielt damals und ich hätte schwören können, dass ich keines der Level bisher gespielt habe, obwohl vieles so bekannt mir vorkam.
Ja, ich glaube, man hat insbesondere die Story insofern verändert, dass man jetzt das Ganze direkt aus der Sicht des größten Helden der Galaxis, diesem grünen Etwas, präsentiert bekommt. Ja, ist der Captain Quark. Captain Quark, genau. Der erzählt einem ja letzten Endes überwiegend diese Geschichte. Und das war nämlich damals im ersten Teil anders. Da hat man diesen Captain Quark erst im Verlauf des Spiels kennengelernt.
Ja, und da wurde man auch, da wollte man den eigentlich finden, um die Galaxis zu retten und nicht seiner Heldentruppe beitreten. Da hat man sich vermutlich mehr an den Film gehalten, was die Geschichte anging.
Was gut ist, wenn man die Filmsequenzen aus dem Film verwendet, ja.
Ja, ich muss sagen, der Humor ist sehr Hit and Miss. Ich habe so 4-5 Mal gelacht. Aber der Rest des Humors, auch wenn er sehr eigen ist, sage ich mal, hat er mich nicht gestört. Es gab so ein paar kleine Elemente, da waren ein paar nette Wortspiele drin. Alles wundervoll auf Deutsch vertont übrigens, also kann man sich auf Deutsch definitiv geben. Und am Anfang, ich weiß nicht mehr genau, wie der genaue Dialogfluss geht, aber Captain Quark sitzt halt im Knast und erzählt dann, ja, so und so ist das passiert. Und dann sagt der andere Verbrecher, dem er das gerade erzählt, das ist aber im ersten Spiel nicht so gewesen. Und dann guckt er ihn an, welches erste Spiel. Und dann überblendet zum Film. es ist sehr, sehr schön gemacht, wie sie darauf referieren, dass es ein Spiel zum Film zum Spiel ist. Das ist sehr, sehr genial rübergebracht, finde ich.
Es ist ja auch paradox, aber gut, so ist es nun mal. Wobei ich so insgesamt sagen muss, für mich persönlich waren diese Zwischensequenzen in der Regel nichts und den Humor fand ich jetzt auch nicht so brillant. Also bei Quantum Break zum Beispiel habe ich mich tatsächlich darauf gefreut, diese Zwischensequenzen zu sehen. Und da weiß ich von vielen, dass sie die auch öde und langweilig fanden. Das hatte ich nicht, da habe ich mich drauf gefreut. Bei Ratchet & Clank war ich tatsächlich immer froh und satt, wenn die dann vorbei waren, weil da für mich eigentlich das Gameplay doch deutlich im Vordergrund steht. Und das für mich so der Reiz war, die eigentliche Geschichte hat mich dann nur am Rande interessiert.
Ich fand die ganz nett verpackt. Es ist so ein bisschen das erste Ratchet & Clank und aus der PS3 Ratchet & Clank Reihe, dieser Dr. Nefarious oder wie der heißt, Der war im ersten Ratchet & Clank nicht dabei, aber die haben das jetzt so ein bisschen vermischt, dass die beiden zusammenarbeiten. Und ich fand das eigentlich ganz nett. Das ist eine sehr, sehr kinderfreundliche Story. Und ich hab's genossen, sag ich mal, die Zeit, die es da war. Aber wie gesagt, super lustig fand ich das jetzt auch nicht. Also ich hab nicht mehr als 5-mal lachen müssen in dem 10-12-Stunden-Spiel. Aber ich fand den Humor jetzt nie störend und die Cutscenes auch nie zu lang, dass man sich da aufgeregt hätte, dass man weiterspielen muss. Und die meisten Cutscenes, das habe ich dann bei meinem zweiten Durchlauf gemacht, kann man auch überspringen zum Glück.
Na immerhin, ja gut, das habe ich natürlich jetzt dann beim ersten Mal Spielen nicht gemacht, weil man will ja doch die Belohnungssequenzen trotzdem so ein bisschen sehen. Nur ja, also Humor ist ja immer ein schwieriges Thema, aber eben mein Humor war es in nur wenigen Fällen quasi.
Ja, und ich habe schon gesagt, so ich habe etwa 10-12 Stunden gebraucht für meinen ersten Durchlauf. Das ist überraschend kurz. Ich habe das erste Ratchet & Clank irgendwie als 20-25 Stunden Spiel in Erinnerung. Und mit allen Cutscenes hatte ich den Teil relativ weit schon durch nach 10-12 Stunden. Ich hatte alle Goldballs und auch fast alle Karten sowie alle Waffen fast aufs Maximum gebracht. Beim zweiten Durchlauf habe ich, wie gesagt, dann die Cutscenes übersprungen und da kann man dann seine Waffen noch weiter aufrüsten im Herausforderungsmodus im zweiten Durchlauf und mit den Waffen ist man noch schneller durch. Also der zweite Durchlauf hat vielleicht 4-5 Stunden gebraucht, nicht länger und ich möchte das jetzt noch gerne ein drittes Mal durchspielen, um die letzten Waffen aufs Maximum zu bringen und ich glaube, das wird auch maximal 4-5 Stunden dauern. Es ist ein Spiel, was man sehr flott spielen kann, selbst wenn man sich Zeit lässt, um alles zu erforschen, weil es gibt zum Glück genug Goodies zu erkunden in diesen Planeten, Welten, aber trotzdem addiert sich das überraschend wenig. Also ich war überrascht, wie kurz das ist, das Spiel.
Ja, wobei das Aufrüsten der Waffen ja schon eins der Highlights ist und damit auch wieder typisch Insomniac. Das machen ja gerne in allen Spielen eigentlich. Das hat's sowohl auch schon bei Resistance, was ja eine PlayStation Marke ist, als eben auch bei Sunset Overdrive auf der Xbox. Und auch in dem Spiel hat man eine absurd hohe Anzahl an Waffen. Ich muss jetzt schätzen, ich würde mal sagen, das sind bestimmt 16 Stück oder so. Ne? Man hat ja so ein Auswahlrad und das Auswahlrad sogar noch auf zwei Seiten. Und jede Waffe kann dann wiederum über so ein sehr schönes Hexfeldmenü aufgelevelt werden, wo man immer wieder mit Punkten, die man sammelt, weitere Fähigkeiten verbessern kann. In der Regel irgendwie Schaden, Kapazität und teilweise noch irgendwelche Sonderfertigkeiten von den Waffen. Und das macht schon Spaß. Ne? Also man will schon auch seine Lieblingswaffe möglichst effektiv gestalten. Wenn man die dann besonders effektiv hat, dann schießt man das in die anderen Waffen rein, was man so an Punkten zur Verfügung hat, wobei ich tatsächlich das Spiel überwiegend sogar fast mit der Starterwaffe fertig gespielt habe. Wie hast du es gemacht?
Den ersten Durchlauf habe ich mich auf die stärksten Waffen konzentriert. Diese Schnellfeuerwaffe, die du meintest ja, vermutlich.
Genau, den Granatwerfer.
Das Scharfschützengewehr und die Granaten sowie den Raketenwerfer.
Genau, die drei waren so die auch meine Standardwaffen. Also Granate, genau. Schnellfeuer und Raketenwerfer, weil die fand ich auch am gefälligsten.
Beim zweiten Durchlauf, weil ich dann, wie gesagt, die Waffen aufs Maximum bringen wollte, habe ich die anderen auch mal probiert. Und da habe ich mich dann auch noch in den Flammenwerfer, in den Kreissägenwerfer und diese Pixelkanone.
Ja, genau, verliebt. Die habe ich auch viel benutzt. Die war nämlich sehr effektiv, genau. Und was ich sehr witzig fand, war der Disco-Kugelwerfer. Da tanzen alle Gegner, dann kann man die umholzen. Aber das sieht so lustig aus, wenn die alle am Tanzen sind.
Und es geht bei jedem Gegner inklusive Bossen. Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Wahnsinn, wenn du da halt den ersten großen Boss triffst, der ist in so einer großen Lava-Arena und der ist 10-mal so groß wie du. Und das ist so ein riesen Klopper, so ein Bulldog-mäßig. Und wenn du dann diese Disco-Kugel wirst, fängt der halt an zu tanzen. Und es gibt, glaube ich, irgendwie 10 Variationen des Disco-Songs und die tanzen dann auch immer ein bisschen anders. Es ist super detailverliebt. Aber auch zu den Waffen-Upgrades wollte ich noch sagen, das kleine Detail, was mir erst aufgefallen ist jetzt beim zweiten Durchlauf, dieses Hexagon-Feld, wo du upgradest, hat die Form des Waffensymbols oder der Waffe selbst.
Ah, okay, war mir auch nicht aufgefallen.
Es ist mir auch erst sehr spät aufgefallen. Das liegt meistens daran, dass du dass du beim zweiten Durchlauf im Herausforderungsmodus eine stärkere Version davon kaufen kannst und dann wird das Hexfeld erweitert. Und dann hat es erst die komplette Form dieses Symbols oder halt der Waffe selbst. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis mir das aufgefallen ist. Aber es ist wieder ein kleines, nettes Detail, wovon das Spiel wirklich Dutzende hat. Es ist so vollgespickt mit kleiner, also mit Feinstarbeit in jeder Ecke des Spiels. Es ist der Wahnsinn.
Klingt nach sehr viel Detailverliebtheit, ja. Aber gut, andererseits, Insomniac machen ja auch nicht so furchtbar viele Spiele. Insofern ist das ja schon fast eher wie bei Blizzard. Wenn die was machen, dann wollen die auch vernünftig abliefern. Und das ist in dem Fall auch wieder gelungen. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn das jetzt nicht der letzte Ratchet & Clank-Teil wäre, sondern dass man da auch gerne nochmal wieder was Neues auf der PS4 jetzt nachliefert. Denn solche Spiele gibt's ja momentan gar nicht so viele. Das war ja damals schon fast ein Konkurrenzprodukt zu Jack and Dexter, was ja insbesondere ab dem zweiten Teil genau das gleiche gemacht hat, sprich Waffen und Hüpfen. Aber momentan, finde ich, ist das schon fast so ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja. Wir sind in einer Zeit der Third-Person-Shooter angelangt. Und auch wenn sich das sehr Third-Person-Shooter-shooterig spielt, ist das durch die Jump-Run-Passagen und durch die positive Hektik, die entsteht, wenn man hin und her straft, den Schüssen ausweicht, denn das ist kein typischer Shooter, man kann den Projektilen den meisten ausweichen tatsächlich. So ein bisschen Doom-mäßig. es entsteht ein sehr eigenständiger Spielfluss, finde ich, den ich auch, wie ich bemerkt habe, vermisst habe irgendwie. Also ich hätte es nicht zweimal durchgespielt, wenn sich das nicht so gut anfühlen würde. Und viele beschweren sich über dieses Waffenrad. Also ich finde, auch wenn es zwei Seiten hat, das Waffenrad, hat man recht schnell raus, weil man halt die Waffen nach und nach kriegt, wo welche Waffe liegt. Und du bist im Spielfluss dann so schnell drinne irgendwann.
Zumal die Zeit ja auch die wird extremst verlangsamt in dem Moment, ja, wo man aussucht. Nicht angehalten, aber extremst verlangsamt und das ist okay.
Ja, und du hast dann binnen Millisekunden die Waffe gewechselt. Also ich hatte nie das Problem, dass ich jetzt das Gefühl hatte, oh, ich muss jetzt die Waffe wechseln. Dadurch kommt der ganze Spielfluss zum Stillstand. Sondern eher, dass es mir eine kurze Sekunde Ruhepause gibt, um mich neu zu orientieren und dann wieder mit neuer Munition in die Action zu springen. Und also mir hat der Spielfluss ja zugesagt. Ich habe lange kein Spiel mehr gespielt und ich glaube, Doom wird das nächste Spiel sein, was sich so flüssig angefühlt hat. Es schmeißt sich in die Action rein und dann ist da eine Jump-Run-Passage direkt dahinter der eine kleine Arena, wo du kämpfen musst und dann links ist ein Goodie versteckt und rechts hast du das nächste Puzzle und dahinter ist dann die nächste Jump-Run-Passage und es ist entsteht nie Leerlauf, dadurch, dass die Level ein bisschen kleiner sind als im Original. Und die einzigen Passagen, die dann wirklich störend sind, sind diese scheiß Dietrich-Passagen, wo du diese Laser-Verschlüsselung da knacken musst.
Habe ich eigentlich ganz gerne gemacht. Hätten für meinen Geschmack vielleicht auch zwei oder drei weniger sein können, aber grundsätzlich fand ich das schon so als kleine Rätsel zwischendurch immer ganz witzig.
Ja. Ich finde, die haben das Tempo, also das sind wirklich Dinger, die bei mir das Tempo rausgenommen haben. Aber ich habe sie das erste Mal zumindest alle gemacht, um dieses blöde Achievement zu bekommen.
Ich wollte mich gerade sagen, ich habe es auch ohne Hilfe gemacht, aber ich glaube, man hätte die auch einfach wegklicken können. Kann das?
Ja, meine ich auch. Wenn man zu lange braucht, dann sagt das Spiel irgendwann, okay, hier ist ein Knopfdruck, mit dem du das automatisch lösen kannst. Aber man sollte es trotzdem beim ersten Durchlauf alles selbst machen, einfach damit man die Trophäe bekommt und B nimmt das auch ein bisschen aus dem Spiel raus. Beim zweiten Mal spielt das keine Rolle mehr, da hat man die eh schon alle einmal gelöst, aber beim ersten Mal, finde ich, gehört das irgendwie dazu.
Der Mann, der die Xbox hat links liegen lassen mit seinem riesigen Gamerscore-Wert, legt jetzt Wert auf Trophies. So ist das und fängt wieder von vorne an zusammen. Naja, okay. Aber sehe ich genauso. Ja.
Ja. Eines meiner Lieblingsfeatures war das Jetpack, was leider viel zu selten eingesetzt wurde. Aber ich habe die zwei Level, wo man frei fliegen konnte wie ein Vogel, wirklich genossen. Ich liebe es, wenn man fliegen kann in Spielen, und die haben das voll ausgereizt mit großen Planetenmassen und einer riesigen Arena, wo man einen fetten Boss bekämpft. Das hat mir sehr gefallen als Gimmick.
Zumindest zu einem gewissen Anteil, muss ich auch sagen, fliegt sich das in dem Spiel auch besser als aktuell in Star Fox zum Beispiel.
Spielst du das?
Ja, sicherlich ein anderes Thema, aber so rein vom Fluggefühl her fand ich das in dem Spiel schon deutlich gefälliger irgendwie. Also jetzt in Ratchet & Clank.
Das ist ein Armutszeugnis. Ich habe es mir nicht geholt, das Star Fox, weil die Reviews sich darüber ausgelassen haben.
Wie ist schon okay, das ist, also, es macht Spaß, also das kann man jetzt nicht anders sagen, aber das Fliegen ist nicht ganz so intuitiv, das muss man wirklich ein bisschen lernen in dem Spiel.
Mal gucken, vielleicht wenn es reduziert wird, was nie passieren wird.
So, und weißt du, gut, du kannst das in der abgespeckten Version von vornherein kaufen, dann ist es eh schon etwas im Preis reduziert, ne?
Ja.
Für 39 Euro anstatt für 60, aber naja, okay, anderes Thema.
Ja, ich finde, das Spiel hat sehr viel Wiederspielwert, dadurch, dass es halt diese ganzen Waffen-Upgrades hat, dass man im Herausforderungsmodus im New Game Plus die Waffen erweitern kann, wenn man entsprechendes Kartenset zusammengesammelt hat. Und durch diese Waffen-Upgrades kriegt man auch die Upgrade-Kristalle immer schneller im weiteren Spielverlauf. Und das ist im zweiten Spiel, im zweiten Durchlauf des Spiels dann halt ein unfassbarer Multiplikator. Ich habe mittlerweile irgendwie 80 Upgrade-Kristalle und ich brauche noch 3 Waffen, die ich mir zusammenkaufen muss, aber da fehlen mir die Bolts einfach. Und es ist ein Grindfest, das, obwohl ich sowas eigentlich gar nicht merke, aber dadurch, dass es sich so gut spielt und dadurch, dass du auch immer Fortschritt machst im Spiel, weil du kannst, soweit ich das verstanden habe, nicht farmen. Also das heißt, wenn ein Planet fertig bist, dann kannst du da zwar zurück hingehen, aber dann findest du dann nicht so viele Bolts, dass sich das lohnt, wirklich da nochmal den ganzen Level zu spielen, weil da halt keine Gegner mehr sind und du den Multiplikator nicht hochjagen kannst. Das heißt, du musst praktisch es durchspielen, um mehr Bolts zu bekommen. Und dadurch, dass das beim zweiten Mal wirklich maximal 5 Stunden dauert, ist das irgendwie ein Spielfluss, so ein Kreislauf des Spielens, der es echt in sich hat. Und ich habe echt kein Problem jetzt zu sagen, okay, ich spiele es noch ein drittes Mal durch, um wirklich alles freigeschaltet zu haben. Das muss man auch sagen, neben diesem Karten, die ich jetzt schon erwähnt habe, die in den Levels verteilt sind, gibt es halt auch überall Kristalle in den Levels versteckt. Kleinere Bonusaufgaben, wo ich ein bisschen zu faul bin, die mir rauszusuchen, weil die versteckte Trophäen sind. Zum Beispiel schlage die 2 Rennen auf Gold in einer bestimmten Zeit, und das ist mir zu anstrengend. Dafür spielen die sich nicht gut genug. Du hast überall genug zu tun und genug Aufgabenvarianz, dass du gerne die Planeten erforscht, und beim ersten Durchlauf zumindest kannst du auch noch die Goldbolts finden. Das sind ganz besondere Bolts, mit denen du dann im Herausforderungsmodus, die du auch brauchst, um diese Bonuswaffen zu bekommen. Und es hat Spaß gemacht, das Zeug zu sammeln. Du hast dann auf der Karte das angezeigt, wenn du dir das Areal erkundet hast, wo ungefähr sich das und das befindet, also der Upgrade-Kristall zum Beispiel oder der Goldbolt. Und dann fliegst du dahin oder läufst dorthin, und dann musst du das Level ein bisschen erkunden, ein bisschen herumforschen. Es gibt auch viele kleinere gemeine Sprünge, wo man ein bisschen um die Ecke denken muss, um dahin zu kommen. Und so kann man da seine Zeit gut rumbekommen in Ratchet & Clank.
Also ich habe es nicht ganz so intensiv gesammelt. Ich habe es ja auch nur einmal durchgespielt, aber ich habe schon auch versucht, im ersten Durchlauf insbesondere diese Upgrade-Kristalle alle mitzunehmen. Ja. Ist schon so ein Ehrgeiz, dass man da die Waffen möglichst weit leveln will, ne?
Ja. Und das geht halt im ersten Durchlauf nur recht limitiert.
Ja. So, was den Sound angeht in dem Spiel, fand ich auch ganz okay. Hört sich sehr räumlich an eigentlich. Wenn einem da die Kugelbolzen um die Ohren fliegen. Die Musik ist mir jetzt nicht so wirklich in Erinnerung geblieben. Es ist ja auch schon wieder fast gut 2 Wochen her, dass ich es durchgespielt habe, würde ich sagen. Aber so rein vom Score her, würde ich sagen, war da jetzt kein Highlight-Score, der dahinter lag. Aber war mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen.
Nee, es gab ein paar nette Stücke. Und interessanterweise, das mein Lieblingsstück ist das Pausenmenü, also die Pausenmenü-Musik. Und die hat irgendwie, die ist viel zu aufregend dafür, dass es nur die Pausenmenü-Musik ist.
Ja, das ist gut. Nee, und ansonsten, ich glaube, Multiplayer-Modus hat das Spiel auch nicht. Ne? Habe ich zumindest nicht gesehen.
Nein, das hat generell ein sehr mageres Menü. Ich weiß gar nicht, weshalb sie sich darum gekümmert haben, Hauptmenü ins Spiel einzubauen, weil du hast im Endeffekt nur ein neues Spiel laden und wenn du es einmal durch hast, hast du den Herausforderungsmodus. Aber wenn du den dann startest, steht da auch nur noch Fortsetzen. Es hätte man sich sparen können, ehrlich gesagt. Das Spiel hätte einen rein theoretisch einfach direkt ins Spiel schleudern können. Wobei es 3 Schwierigkeitsgrade gibt, leicht, normal und schwer. Ich habe beide Male, also den normalen Durchlauf und den Herausforderungsmodus-Durchlauf auf normal durchgespielt. Das war herausfordernd genug. Also ich bin einige Male gestorben, vor allem im ersten Durchlauf. Da gibt's relativ spät eine Passage, wo man in so einem Hangar ist, wo man gegen 6 Panzer oder so auf einmal kämpfen muss. Und da bin ich fast wahnsinnig geworden. Aber auch hier wieder sehr fair das Spiel. Alle Level-Ups, die du machst, bevor du stirbst, behältst du, wenn du wieder das Spiel fortsetzt. Und so wirst du immer besser und steigerst deine Chancen beim nächsten Versuch. Und natürlich wird dann deine Munition auch wieder aufgefüllt und alles. Und so entsteht ein sehr, sehr geiler Spielfluss. Also ich hatte richtig, richtig Spaß, das zu spielen.
Ja, also die schwierigsten Bosse waren für mich ein Boss, der war zwischendurch, wo man, das ist ein fliegender Boss, wo man selber von einer riesigen fliegenden Plattform zur nächsten, die sind so kreisförmig angeordnet, sich um den Boss herum bewegt, weil der Boss diese einzelnen Plattformen kaputt macht. Das fand ich war schwieriger und den Endkampf, weil man da, also ich zumindest mit den tatsächlich dann auch mal im Spiel mit der Munition haushalten musste und gucken musste, dass ich da die Waffen so ein bisschen in der richtigen Reihenfolge benutze, damit man den Boss dementsprechend dann je nach Phase mit der richtigen Waffe auch besonders effektiv angeht.
Und da hat es sich gelohnt, dass ich alles gesammelt habe, weil es gibt 9 Karten sind's, die ganz besonders sind, diese Reader-Karten. Und dann schaltet man eine Superwaffe frei praktisch. Und die hatte ich dann zum letzten Endboss. Und mit dem machst du den binnen 2 Minuten oder so platt.
Oh nee, so schnell war ich nicht.
Ja, es ist überpowered, die Waffe. Das kann man nicht anders sagen. Selbst wenn du sie nicht aufgelevelt hast. Und die hat mit am meisten Auflevel Felder, die du hast im Spiel. Also die kannst du noch stärker machen. Und ich habe noch lange nicht die verbesserte Form davon gekauft. Die kostet 1 Million Bolts. Das ist die, worauf ich derzeit hinspare. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man die auf Level 10 kriegt, das Standard-Level-Cap für Waffen ist Level 5. Und die verbesserten Waffen kann man auf Level 10 bringen, dass dann die Luzi abgeht. Dass du den Boss binnen 30 Sekunden weg hast.
Ja, da ist also für die Sammler dann im Spiel auch noch ein bisschen was gegeben, wenn man es nicht nur durchspielen möchte.
Ja, ich habe selten so viel Spaß gehabt mit dem Sammeln. Das Erkunden, dadurch, dass die Levels so, die sind groß, aber nicht zu groß, hat das richtig Spaß gemacht und es ist auch nicht so Assassin's Creed mäßig, an jeder Ecke ist was, sondern auf der Insel ist mal was und dann da hinten und du weißt doch immer, wie du da hinkommst und es ist nie zu unübersichtlich, nie zu viel, nie ist der Weg zu weit oder mit Umwegen versehen, dass es dir den Spaß raubt, sondern dass du immer einen netten Spielfluss hast, selbst wenn du nochmal zurückkehren musst mit einer späteren Waffe oder einem späteren Gadget, um noch die eine oder andere Truhe da zu öffnen, beziehungsweise halt einen Kartenstapel zu sammeln. Ja, ein weiteres Spielprinzip, sage ich mal, was Ratchet & Clank auch ausgezeichnet hat, ist das Rail-Grinden. Was sagst du dazu?
Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Was das Raiden?
Das Railgrinden.
Achso, Railgrinden. Railgrinden ist ja eine ganz große Stärke, finde ich, insgesamt von Insomniac, weil auch das gab es bei Sunset Overdrive ja noch viel, viel mehr. Da habe ich es auch tatsächlich, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise perfektioniert und super geübt. Insofern fand ich das Railgrinden jetzt in dem Spiel schon eher zu wenig. Ich hätte mir wieder mehr gewünscht als Insomniac-Spiel, aber gut, es hätte jetzt wahrscheinlich hier nicht gepasst, aber ich mag diese Mechanik des Grinden und gleichzeitigen Hüpfens und Ballons und Spurwechselns sehr gerne, hat man in dem Spiel viel zu wenig gehabt.
Ja, und es war auch zu langsam. Also meiner Meinung nach war das auch zu wenig und das hat sich irgendwie nicht schnell genug angefühlt. Und das ist keine 30 Frames pro Sekunde Sache, denn das neue Need for Speed zum Beispiel läuft auch nur auf 30 FPS auf der PS4 und das ist auf höheren Tuning-Stufen Burnout-mäßig. Und auf denen, also das Spiel hat einen starken Motion Blur, aber der packt das irgendwie nicht auf den Schienen irgendwie da Geschwindigkeit zu erzeugen. Ich hatte leider Gottes selten das Gefühl, so meistens wirklich nur, wenn es bergab ging, eine längere Zeit, dass dann mal Tempo aufkommt. Aber das Motion Blur lässt es so wirken, als würdest du da Tempo 180 fahren. Stattdessen fühlt sich das an wie Tempo 30, wenn nicht sogar Schrittgeschwindigkeit. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend, sage ich mal. Meiner Meinung nach hätten das auch mehr sein können, da stimme ich dir ganz zu. Aber ich fand's trotz allem immer schön eingesetzt, wenn es da war. Habe ich das ja gerne gemacht. Vor allem, wenn das ein bisschen mit Puzzles vermischt war, weil es gibt zum Beispiel eine Railgrind-Sektion, wo man so viel Schalter aktivieren muss. Und dafür muss man regelmäßig halt die Spur wechseln und ein bisschen erkunden, das Level. Und was du ganz am Anfang gesagt hast, das hat mir da am meisten gefallen. Wenn du gerade auf einem Planeten bist, wo wirklich Krieg herrscht und du grindest da rum, und du kannst überall die Luftschiffe sehen, wie sie sich gegenseitig abballern und die Explosion ist dann direkt neben dir und du ziehst daran vorbei. Im Hintergrund geht so viel ab und es läuft immer flüssig und es sieht immer so toll aus wegen diesem Motion Blur. Es ist unglaublich, was da für eine Spielfreude einfach aufkommt, dadurch, dass du immer in dieser Hektik drin bist.
Ja, da merkt man dem Studio die Erfahrung an. Die haben das Spiel irgendwie vom Timing her ziemlich gut hinbekommen, ne? Dass man ja da immer schon einen guten Wechsel auch zwischen ruhigen und hektischen Passagen hat und dann immer mal wieder ein schöner Bosskampf zwischengestreut.
Das hätten meiner Meinung nach auch mehr sein können. Genau wie die Railgrind-Sektion gab es zu wenig Bosse, hatte ich das Gefühl. Ich glaube 3 oder 4, sagen wir mal, wenn man Quentin Quark dazu zählt. Es hätte meinetwegen noch 2, 3 mehr sein können.
Mein Lieblingsgegner war dieser grüne Schleimwicht, der sich teilt, wenn man drauf schießt, der so ein bisschen aussieht wie so eine grüne Version von Jabba dem Hutten. weißt du, wen ich meine? Ja. Ja. Das ist irgendwie so ein mieses Vieh mit so einem breiten Grinsen. Die sind schon sehr witzig. Und eben, wenn man drauf schießt, irgendwann teilen die sich, dann hat man nicht einen großen, sondern auf einmal dran 3 kleine. Das ist schon sehr sehr cool gestaltet.
Ja.
Ja, ansonsten, ja, ich überlege gerade, was es noch so
es ist ein nennenswerten
Ding zum Spiel gibt, aber letzten Endes dadurch, dass es jetzt auch nicht so irre lang ist, es ist sehr intensiv, es ist sehr spaßig in der Zeit, wo man spielt, aber wenn man es dann auch nur einmal durchspielt, und dann nicht alles sammeln will, ja, finde ich, ist auch der reduzierte Preis irgendwo, ich will jetzt nicht sagen gerechtfertigt, aber zumindest ein sehr nettes Entgegenkommen des Herstellers.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, so der Preis ist eigentlich der Oberhammer. Für das, was du bekommst visuell, das, ich glaube, so generell so der letzte Monat, so die letzten 30 Tage, jetzt angefangen mit Ratchet & Clank, dann dazwischen Uncharted und dann Doom, dieses Dreiergespann an visuellem Highlight. es zeichnet gerade jetzt die letzten 30 Tage aus und mit den 40 Euro, die das Spiel kostet, direkt zum Launch
aus. Ich habe 30 im Download bezahlt, ne? Also es ist auch ein wirklich günstiges Download-Spiel gewesen.
Da macht man wirklich absolut nichts verkehrt. Und mich hat's genug gereizt, dass ich es jetzt auch ein drittes Mal durchspielen kann und auch möchte. Und du sagst, dir hat das eine Mal gereicht. ich glaube, da kann wirklich jede Art von Spieler sein Stück draus ziehen, weil selbst wenn man nicht so sehr auf das Sammelzeug steht, es ist immer so gerade nicht zu viel, dass man es eigentlich denn doch mitnimmt gerne. Und wenn man an den Waffen Spaß hat und gerne auch die verbesserten Waffen sehen will, dann lohnt es sich auch in den Herausforderungsmodus nochmal reinzuschauen. Wie gesagt, den hat man binnen weniger Stunden durch und hat nochmal ein bisschen Mehrwert rausgezogen, weil die Waffen aufzurüsten, es macht einfach Spaß mit den verbesserten Waffen, die dann auch immer weitere Modi hinzubekommen, einfach die Gegner platt zu machen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, das Spiel jetzt noch einmal auf schwer anzugehen, dass ich da auch das zumindest immer gemacht habe, weil ich halt die Waffen einfach schon so aufgepowert habe, dass sich das einfach gut und wuchtig anfühlt. Diese Pixelkanone zum Beispiel, die verwandelt die Gegner halt nicht nur in 2D-Bildchen à la Doom, dem Originalen, sondern die werden auch mit so einem schönen Ton so nach hinten geschubst. Es hat einen schönen Soundeffekt und visuell hat das auch so einen Welleneffekt, sag ich mal, der das audiovisuell einfach befriedigend macht. Und das gilt eigentlich für alle Waffen. Die Explosionen sind groß und wuchtig, jeder Schuss fühlt sich an wie ein richtiger Treffer, weil die Gegner auch richtig darauf reagieren. Was das Spiel zum Beispiel ganz besonders macht, das ist mir relativ früh schon aufgefallen, ist, dass sich die Charaktere so stretchen, sag ich mal. Wenn man mit Ratchet springt, dann sieht man richtig, wie seine Figur sich nach oben stretcht und dann wie so ein Gummiball so nach oben zieht und wenn er landet, so zusammendrückt und nach unten fällt. Und das ist bei den Gegnern genauso. Es ist wirklich viel Arbeit da reingegangen, dass das visuell ein stimmiges Bild ergibt und dass sich das auch gut anfühlt. Und das ist denen voll und ganz gelungen, finde ich.
Ja, also Highlight des Spiels ist und bleibt Gameplay und Grafik. Und das finde ich gut, weil bei Nintendo hat man meistens Gameplay und eher weniger Grafik. Und hier in dem Spiel auf jeden Fall mal beides zusammen. So würde ich mir ein kommendes Mario von der optischen Opulenz her auch wünschen. Also das ist schon so eine Benchmark, die da gesetzt haben.
Ja, es ist auch, ich habe jetzt Doom und Uncharted noch nicht gespielt und da kommen ja auch noch ein paar Spiele dieses Jahr, ist ja nicht so, aber bisher ist es mein Spiel des Jahres. Also ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit dem Spiel, das einfach durchzuspielen, einfach nochmal zu spielen und nochmal einzulegen. Und ich sag mir dann immer, aber du hast das jetzt schon 20 Stunden gespielt. Ach komm, für den Nachmittag kannst du es nochmal einlegen. Und dann sind wieder 3-4 Stunden vergangen. Also es ist eine echte Spaßgranate für mich.
Ja, also Spiel des Jahres würde ich jetzt nicht sagen, aber optisch auf jeden Fall mit eins der Spiele überhaupt und vom Spielspaß her ganz weit vorne. Also das ist schon, wenn man gerne hüpft und ballert und Third Person mag, ein Pflichttitel. Also da führt kein Weg dran vorbei. Ja, ich glaube, jetzt haben wir so mehr oder minder aber auch alles zum Spiel gesagt, was man sagen kann. Oder hast du noch irgendwas, was dir so auf dem Herzen liegt?
Nicht wirklich. Es ist ein sehr einfaches Spiel, sag ich mal. Also man kann da nicht abstreiten, dass es aus der PS2-Ära kommt, so was die Mechaniken angeht. Aber wie sie sich anfühlen und wie sie einen Spielfluss schaffen, ist definitiv Next-Gen würdig. Ich glaube nicht, dass selbst die 60 FPS das so in dieser Brillanz rüberbringen konnten, damals, wie das jetzt eben die 30 FPS auf der PS4 hinliefern, einfach dadurch, wie das animiert ist und wie das strahlt auf dem Fernseher von den Farben her. Und auch wenn es eine HD-Version gibt von dem Original Ratchet & Clank, würde ich sogar eher das hier empfehlen, weil sich das sehr viel gestreamliner anfühlt und einen besseren Spielfluss hat, finde ich. Ich habe ja gesagt, im Original Ratchet & Clank muss man andauernd hin und her wechseln zwischen den Planeten, weil man dann da mal nicht weiterkommt und ein anderes Item braucht. Und das ist hier zwar auch ein, zweimal der Fall, aber meistens kannst du die Planeten vorher schon besuchen. Das heißt, man kann sich einen Spielfluss schaffen, wo man eben nicht backtracken muss, weil man schon früher auf den Planeten geht und dann dort die Aufgaben erledigt und dann nach und nach sich alles erspielt und das dann levelweise vorgeht. Und es spielt wirklich so viel zusammen ineinander, so dass es ein perfektes Puzzle für mich ergibt. Und deswegen halt diese große Würdigung meinerseits bekommt, dass es derzeit mein Spiel des Jahres ist. Mehr kann man dazu nicht sagen, weil es sehr, sehr simpel ist im Endeffekt und die Story auch sehr reduziert ist. Das sollte aber nicht das Augenmerk sein, sondern einfach, wie es sich anfühlt und wie es rüberkommt. Und ich glaube, das haben wir zu Genüge behandelt.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, also Ratchet & Clank, wer es noch nicht gesehen hat, einfach mal reinschauen. Müsste eigentlich für den Action-Freund ein Titel sein, der einem Spaß macht. Und ja, ansonsten einfach mal vielleicht nochmal die PS2 rauskramen und den alten Titel nochmal spielen. Wenn man dann noch eine funktionierende PS2 hat. Meine hat leider den Geist mittlerweile aufgegeben.
Ich habe mir vor einem halben Jahr eine neue gekauft.
Oder so.
Ja. Also eine neue in Anführungszeichen. Eine gebrauchte neue. Aber ich konnte meine alten PS2-Spiele nicht einfach ohne Konsole lassen.
Sehr ordentlich von dir. Sehr ordentlich.
Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde dich gerne für ein Outro fragen. Du hast schon in Doom reingucken können und auch wenn es nicht so viel Zeit war, ich bin doch sehr neidisch. Ich habe es zwar hier liegen, aber ich habe leider noch nicht Zeit gefunden. Wie sind denn so deine ersten Eindrücke zu Doom?
Also wirklich erster Eindruck. Ich habe jetzt die ersten 2 Level gespielt. Ich schätze mal, das war so 1,5 Stunden oder 1 Stunde maximal.
Ich glaube, es soll 16 haben, wie Wolfenstein.
Okay.
Meine ich gelesen zu haben.
Also erster Eindruck war, wow, das sieht gut aus, weil 60 Hertz oder Frames bei der Grafik ist schon mal eine Hausnummer. Ich habe es auf der Xbox One naturgemäß jetzt gespielt und also es sieht gut aus. Das Gameplay ist sehr, sehr flott, sehr brutal. Du kannst bei jedem Gegner so eine Art Finishing Move machen, nachdem du den ein, zwei Mal angeschossen hast und dem sämtliche Gliedmaßen herausreißen. Du kannst in dem Spiel ganz klassisch wie früher Schlüsselkarten von irgendwelchen Gegnern aufsammeln, rot, gelb, blau, was man eben so braucht, um Türen zu öffnen. Du hast Secret-Areale, die man erforschen kann, um seine Waffen besser aufzubessern. Es ist in jeder Hinsicht, würde ich sagen, ein sehr, sehr klassischer Shooter, der aber trotzdem moderne Anleihen hat. Und ja, ich finde, dass auch gerade der Soundtrack Doom-Magie pur verstreut. Also das haben die schon ganz geschickt gemacht. Trotzdem ist es eben ein sehr, sehr klassischer Shooter. Das muss man mögen. So Dinge wie Nachladen gibt es nicht. Das habe ich direkt am Anfang gesucht, um dann irgendwann festzustellen und zu lesen, nee, das gibt es gar nicht in dem Spiel. Und die, ja, ich würde sagen, so das Herausragende ist auf jeden Fall Grafik und Geschwindigkeit bisher.
Das klingt gut. Das klingt gut.
Und man kann auch sagen, der Singleplayer-Modus hat mit der anspielbaren Beta im Vorfeld auch wirklich sehr wenig zu tun. Also das ist ja häufig so, dass du immer die Multiplayer-Sachen mittlerweile als Beta antesten kannst, die dann aber mit dem eigentlichen Spiel ja sehr wenig zu tun haben. Und ich würde auch sagen, dass die Grafik jetzt im eigentlichen Spiel nochmal deutlich besser ist als in der Beta, die ja dann auch, oder in dem Multiplayer-Part, der dann letzten Endes auch sehr flott online funktionieren muss. Und hier hat man, obwohl das Spiel eben konstant mit den 60 Bildern läuft, dann trotzdem nochmal grafisch einiges oben drauf packen können. Ja, wobei, da muss ich sagen, das ist immer mein weinendes Auge, für mich ist id Software ganz, ganz eng mit John Carmack verzahnt, also dem Technikguru, der bisher immer diese ganzen technischen Grundgerüste geschaffen hat, also für Quake damals und für die einzelnen Doom-Titel und ja auch noch für Rage. Und der ist ja mittlerweile raus, der ist bei Oculus gelandet und ja, also so dieser massive technologische Sprung, der damals auch immer noch mit so Anreiz war in den Spielen, der ist natürlich jetzt weg, obwohl das Ganze fantastisch aussieht. Also da hat man jetzt nicht deswegen kleinere Brötchen gebacken, aber damals waren für mich auf jeden Fall neue Id-Software-Spiele auch immer so ein Neugierde-Faktor, was ist momentan technisch überhaupt machbar auf Endgeräten. Und das fehlt hier so ein bisschen. Andererseits muss ich fairerweise sagen, das hätte ich jetzt bei einer aktuellen Unreal 4 Engine, bei einem aktuellen Unreal 4 Engine Spiel jetzt auch nicht mehr unbedingt. Ich meine, irgendwo ist ja auch die Messlatte mittlerweile so hoch gelegt, dass da so Meilensteine so ohne weiteres gar nicht mehr möglich sind. Wobei ich in Uncharted 4 noch nicht reingeguckt habe.
Ja. Ja, Kai ist begeistert bisher von dem, was er gespielt hat.
Glaube ich.
Ja, ich habe jetzt Uncharted 4 hier und Doom. Und nächste Woche, glaube ich, ist es, also wenn ihr den Podcast hört, ist es, glaube ich, schon vorüber, erscheint das neue Fire Emblem und Valkyria Chronicles Remastered, die auch vorbestellt sind. Also ich habe genug zu tun die nächsten Monate. So ist es nicht.
Beschäftigung ist da, ja.
Ja, der Sommer ist gerettet.
Genau. Nee, aber Doom, glaube ich, wird sicherlich nicht die Enttäuschung werden, die Doom 3 für viele geworden ist. Also da, glaube ich, hat man sich jetzt mehr an den Fanwünschen wieder orientiert.
Ja, ich habe ein bisschen in das erste Level reingeschaut und ich liebe diese Sequenz. Es ist so die ersten 5 Minuten, daher ist es kein Spoiler. Da läuft man halt als Doom-Guy zu einem Bildschirm hin und dann fängt da so eine Person an zu labern. Das und das ist passiert, das und das ist passiert. Und so nach ein paar Sekunden schiebt der Doom-Guy halt einfach den Monitor weg und weiter geht's. Und das ist so eine geile Einstellung, einfach zu sagen, ja, Doom 3 hatte zwar seine Geschichte und dieses Spiel hat auch so irgendwo eine Geschichte, aber heute steht das Ballern im Vordergrund. Ganz oldschool Doom-mäßig. Und ich habe gehört, es gibt nur so 4-5 Passagen maximal, wo man mal für eine Minute stillstehen muss, um sich ein bisschen Story anhören zu müssen, in den etwa 10 Stunden, die das Spiel dauert. Und damit kann ich, also so habe ich mir Doom immer erhofft in einem modernen Design.
So startet das Spiel auch schon. Das war für mich total überrascht. Du startest quasi direkt mit der Waffe in der Hand. Also das ist du hast ja normalerweise immer so eine Intro-Sequenz und dann wird da rumgelabert und irgendwas gezeigt. Hier, patsch, stehst auf. Da kommen direkt die ersten 2 auf dich zugelaufen. Das ist also das ist ungewohnt klassisch, ja.
Ja, wie früher. Weil früher ja alles besser war.
Andererseits, ich werde die Eingangshalle aus dem ersten Doom auch nie vergessen, wo man schon auf die ersten Fässer schießen konnte. So ein Säurepool in der Mitte und dann direkt durch die erste Tür und dann kommen die ersten echten Gegner. Also das ist alles in der Form dann auch an das klassische Doom angelehnt, weil ich zumindest sagen muss, das klassische Doom habe ich so viel gespielt, da könnte ich quasi blind zeichnen, wie das erste Level mehr oder minder aussieht. Wo ich hier jetzt sagen muss, das hat man gespielt, ob ich das dann aber auch geschätzte 100 Mal oder so oft spiele, dieses erste Level, ich wage es zu bezweifeln. Aber okay, das ist heute irgendwie eine andere Zeit und ich habe vor allen Dingen weniger Zeit als früher.
Ja.
Ja. Aber ist kein Kinderspiel geworden, das kann man auch ganz klar sagen. Also was die Brutalität angeht, wahrscheinlich, da ist die BPJS ja mittlerweile eh sehr schmerzfrei geworden, aber sowas wäre früher nicht durchgegangen und das Spiel ist so in der Form, wie es jetzt hier erschienen ist, ein echter Titel für Erwachsene und die es werden wollen. Ja.
Es ist komisch, oder? So zu PS2-Zeiten wurde noch jeder Scheiß zensiert und heutzutage, da reißt jemand den Arm ab, drückst ihm die Augen aus. Ah, okay, 18. mach doch. Entweder haben sie keinen Bock mehr oder sie haben auch gemerkt, okay, Videospiele sind ein eigenes Medium und man muss sie auch als solche betrachten.
Ja, ich glaube auch, man sieht es mittlerweile vielleicht mit etwas vernünftigeren Augen. Mal gucken, das nächste wird wahrscheinlich dann die Virtual Reality werden, wo man dann wieder drauf rumhackt.
Ist man nein, das nächste God of War.
Selber drin. Wenn du man macht das ja dann alles selber.
Ich glaube, das nächste God of War wird wieder ein paar Mägen umdrehen.
Ja, wacht dann mal ab, was es da an ersten Infos gibt auf der E3. Unser Spekulationspodcast ist ja schon in einigen Teilen überholt worden, aber insgesamt, glaube ich, hat er sich dann doch noch ganz gut geschlagen mit den aktuellen Infos, ne?
Ja, nur die NX-Sachen sind alle falsch gewesen.
Ja, die waren ein bisschen falsch, aber okay. konnte man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen.
Ja. Ja, und ich, ganz ehrlich, ich find's ziemlich dumm, was Nintendo gemacht hat. Also, weißt du, okay, März nächstes Jahr kann ich mit leben, aber zu sagen, auf der E3 zeigen wir nichts, ist, glaube ich, der dümmste Move, den man machen kann. Da steht eine neue Konsole vor der Tür. Das ist ja wirklich nicht mal mehr ein Jahr. Und wir wissen immer noch nichts. Wir wissen nicht mal, wie das Ding heißt. Und so generiert man keinen Hype. So generiert man absolut keinen Hype.
Ja, vor allen Dingen, weil ja wahrscheinlich dann trotzdem, also Sony auf jeden Fall was zeigen wird. Bei Microsoft ist es ja immer noch offen. Aber da, glaube ich, würden die gut dran tun, wenn die auch mal ein bisschen zumindest mal an Infos raushauen.
Damit, ja, aber da sind das abgegradete Konsolen. Das ist nicht die nächste Konsolengeneration. Wenn das jetzt eine Wii 2. oder 1,5 wäre, dann würde ich es verstehen. Aber es ist ja wirklich ein komplett neues Konzept. Und da finde ich es riskanter, nichts zu sagen, als wie Sony zu sagen, okay, wir warten noch bis zu E3.
Ja, gut, ich meine, das ist immer die Sache. Die wollen vielleicht noch fürs Weihnachtsgeschäft was abgreifen mit den alten Geräten. Ich finde es eh mittlerweile in der heutigen Zeit sehr schwierig, das anders zu machen als Apple. Apple macht ja immer die Ankündigung, hier, wir haben das und das, in 2 Wochen gibt's das, und vorher hat man von den Geräten ja quasi noch nie was gehört, außer dass man eh weiß, dass da ja gerade bei Apple ja sehr regelmäßig, insbesondere bei den Smartphone-Devices, neue Geräte rauskommen. Bei einer Konsole ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man sagt, ja, da kommt was raus nächstes Jahr im März, da können die dieses Jahr Weihnachten schon beerdigen. Hätten sie wahrscheinlich eh gekonnt, aber das ist trotzdem natürlich jetzt nicht verkaufsfördernd. Ne?
Ja, ja.
Da sollte man besser auch kurzfristig rausgehen, aber gut, die Möglichkeit haben die nicht. Die müssen ja die Entwickler vorab mit den Gerätschaften und den technischen Werten versorgen, damit da überhaupt Inhalte produziert werden können. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe für die Verschiebung. Und die wollten mehr fertige Spiele haben.
So genau, stark. Das war der Hauptgrund dafür. Ich würde auch vorschlagen, dass wir nach der E3, wenn wir die Infos haben zu der PS4K, dass wir dann nochmal so einen abgedateten Podcast dazu bringen, wo wir dann auch nochmal die NX auseinandernehmen und dann die neuen PS4-Specs ein bisschen näher betrachten.
Das wäre interessant, ja. Ja, ist ja nicht mehr so lange hin. Jetzt zum heutigen Termin quasi kein Monat mehr, ne? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Ziemlich genau einen Monat. Ich glaube, 14. bis 16. Ja, also ziemlich genau einen Monat.
Genau. Also die Zeit spielt in unsere Karten und insofern können wir uns alle freuen, dass es dann endlich Infos gibt und Bilder. Und der Kai hat mittlerweile auch seine Liebe fürs Virtual Reality entdeckt. Der wird da wahrscheinlich auch einer der Early Adopter werden. Mal gucken, wie die Geräte so in Verbindung mit der PS4 dann wirklich einschlagen.
Ja, ich glaube, wir werden einiges zu berichten haben, auch wenn die E3 relativ mager erscheint, so jetzt vom ersten Blick her, weil ja alle irgendwie ihr eigenes Ding abziehen außerhalb der E3. Aber das alles ja immer noch im selben Dreh stattfindet, so zeitlich gesehen. Deswegen denke ich, werden wir da trotzdem einiges zu berichten haben.
Ja, alles andere, ich meine, gut, sonst müssen die sich die Messe sparen. Eine Messe, wo nichts gezeigt wird, weil jeder seine eigene Show haben will, ist ja dann auch überflüssig.
Ja.
Na gut, ja, ich glaube, dann haben wir alles. Wir haben jetzt eine gute Stunde aufgenommen. Insofern, gab's für euch was auf die Ohren und für uns eine lustige Stunde mit Ratchet & Clank.
Ja.
Hast du noch abschließende Worte, die du sagen möchtest?
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nicht heute. Das nächste Mal dann wieder.
Na gut. Ja.
Dann muss man mal betonen, ich bin ja nur der Gast.
Ja.
Glückszeichen.
Du bist so ein Dauergast, mein Freund.
Es tut mir leid, aber aktuell ist einfach zu viel los, was Spiele angeht. Also ich bin auch gerne bei Doom und Uncharted mit dabei.
Ja, so viel zu Gast. Okay, freut mich ja natürlich. Insofern, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wie auch immer, seid ihr eingeladen, uns einen Kommentar auf unserer Homepage zu hinterlassen. Wenn ihr selber Erfahrung mit Ratchet & Clank hat oder besucht unsere Facebook-Seite, da kann man ja meistens sogar noch etwas einfacher schreiben, wenn man sich nicht extra anmelden muss. Ist auch immer gern besucht, unsere Facebook-Seite. Und ja, insofern vielen Dank fürs Zuhören und ja, ciao und einen schönen Tag noch, euer Thomas.
Ja, von mir auch. Danke fürs Zuhauen.
Ja, ein schöner Versprecher. Ich dachte, es wäre nicht aufgefallen. So ein Mist.
Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.